Hallo, hier ist Matthias Freihof. Ich bin Schauspieler, Regisseur, Sänger, Lehrer in Berlin. Mir ist zu Ohren gekommen, dass während der schwulen Filmwoche in Freiburg unser Film Coming Out läuft, worüber ich mich natürlich sehr freue und ich wünsche den Zuschauern einen gelungenen und interessanten und diskussionsreichen Abend. Ja, das war ich auf Radio Dreieckland.
Unser folgender Gast ist ein Schauspieler, der im sächsischen Plauen geboren wurde und in der DDR aufwuchs. Er studierte an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin und spielte unter anderem Theater im Maxim-Gorki-Theater. Seinen Durchbruch hat er in einem Film, der just am Tag des Mauerfalls seine Welturaufführung im Ostberliner Kino International hatte, dem 9. November 1989. Der Film heißt Coming Out und war der erste Spielfilm der DDR mit zentraler homosexueller Thematik. Bereits die Welturaufführung war so aufsehenerregend, dass sie in einer Doppelvorstellung präsentiert wurde. Und der Film schlug auch in beiden Teilen Deutschlands ein. Regisseur Heiner Karoff erhielt auf dem Nationalen Spielfilmfestival der DDR sowohl den Preis für die beste Regie und der Hauptdarsteller Matthias Freihof erhielt den Preis für den besten Nachwuchsdarsteller. Parallel erhielt Coming Out bei den internationalen Filmfestspielen den Silbernen Bären und den queeren Teddy Award. Für Matthias Freihof ging es danach erfolgreich weiter. Für das TV drehte er unter anderem in Serien wie dem Marienhof oder mehrere Jahre in der ZDF-Krimiserie Siska. Er dreht für den Film, singt, führt Regie und spielt Theater. Ich selbst sah ihn vor wenigen Jahren im Kleintheater in Berlin in dem Theaterstück Das Original. Zuletzt drehte er unter anderem für das Fernsehen zusammen mit Axel Prahl und Dagmar Manzel den Film Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester. Wir freuen uns darüber, dass Matthias trotz seines vollen Terminkalenders heute Zeit gefunden hat, um mit uns zu plaudern. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle in Freiburg, Matthias Freihof.
Vielen, vielen Dank und hallo.
Ja, ich erwähnte ja eben schon das Theaterstück Das Original im Kleintheater in Berlin, das ich vor ein paar Jahren gesehen habe und das mir sehr gut gefiel. Hast du noch gute Erinnerungen daran?
Ja, na sicher, sicher. Ich habe das insofern sehr gemocht, weil ich zum einen das Theater sehr mag, den intimen Charakter, den das Theater hat. Und zum anderen war es eine große Freude für mich, nach sehr vielen Jahren gemeinsam mit Franziska Trögner mal wieder auf der Bühne zu stehen in einem Zwei-Personen-Stück, weil wir haben uns kennengelernt am Berliner Ensemble. Da war ich kurze Zeit engagiert und es war 94. Also insofern war es Zeit, dass wir mal wieder über die Bühne toben gemeinsam.
Ja, sehr erfolgreich auf jeden Fall. Also ja, und Matthias, du bist ja in der DDR aufgewachsen, kamst dort zum Schauspiel und hast dort auch die Stimmung gegenüber Homosexuellen miterlebt. Der berühmte Paragraph 175 war ja in der DDR schon 1968 abgeschafft worden. War die Stimmung gegenüber Homosexuellen in der DDR liberaler und offener als in der BRD, die ja zum Beispiel an dem Paragraphen sehr viel länger festhielt?
Naja, liberaler würde ich mal sagen, auf dem Land nicht. Es gab halt den Paragraphen nicht mehr, es gab keine Strafverfolgung für Homosexuelle. Aber in der Bevölkerung, also je nach Region, gab es natürlich Ressentiments. Und da war die Stimmung dann auch nicht so liberal. In Ostberlin war das natürlich anders. Ostberlin war ein Eldorado für Schwule und Lesben. Und da gab es ein sehr reges, schwules Leben, genauso in anderen Großstädten wie Leipzig oder wie in Rostock oder Erfurt. Aber auf dem Land war es natürlich wie überall und wie es heute auch zum Teil noch ist.
Und wie war es in der Stadt? War es trotzdem eine Art Parallelwelt oder hat man die Personen, also die Schwulen schon gesehen und die Lesben auf der Straße?
Na, teils. Also es gab natürlich Ecken, wo dann mehrere Kneipen waren in Ostberlin, was die Bevölkerung natürlich wusste und wo die Schwulen auch sag ich mal, nicht hinter verschlossenen Türen oder mit Klingel oder so, einfach sich getroffen und gefeiert haben oder was getrunken. Und ansonsten war das Leben sehr, ja, sehr, sehr easygoing und auch sehr kuschelig zum Teil in Ostberlin. Das war natürlich in anderen Städten anders. Und da kann ich aber jetzt nicht so sehr viel, also Leipzig kenne ich dann auch noch aus der Zeit. Das war auch natürlich auch, weil es eine internationale Stadt war durch die Messe, auch, sage ich mal, wesentlich offener und liberaler als manch andere Stadt.
Ja, der Film Coming Out hat ja eine sehr lange Vorgeschichte. Wie ich las, musste Heiner Karow ja etwa 7 Jahre für den Film überhaupt kämpfen, weil das Thema Homosexualität im Kino weiter problematisch war. Kannst du uns ein paar Worte zu der Vorgeschichte sagen? Was führte denn zum Beispiel dazu, dass der Film dann doch gedreht wurde?
Naja, es gab Anfang der 80er gab es die ersten Kontaktanzeigen, natürlich noch verdeckt in einer Wochenzeitung. Dann gab es die ersten Theaterstücke, die sich mit dem Thema befassten. Dann gab es zum Teil Printveröffentlichungen, die zum Thema waren. Und insofern merkte man schon, dass auch die dass auch bei den Medien das Thema angekommen ist. Aber einen DEFA-Film gab es halt bis dato noch nicht. Mhm. Und auch jetzt keinen Fernsehfilm in dem Sinne, wo irgendwie selbst eine schwule Nebenrolle irgendwie eine Funktion gehabt hätte. Mhm. Und insofern war natürlich Coming Out einzigartig und der DEFA-Chef, der damalige DEFA-Chef Mede, hat halt das Buch gelesen, von dem Vorhaben gehört und gesagt, also ein Film über Schwule, nur über meine Leiche. Und der Heiner Karow war aber auch Mitglied der Akademie der Künste der DDR, da hat er die Sektion Film geführt und war auch Mitglied der Akademie der Künste in West-Berlin. Insofern natürlich auch nahe dran an den Meinungsmachern. Mhm. Und bei einer Zusammenkunft der Akademie der Künste traf er den oberen Meinungsmacher Adamek. Das war so der oberste Propagandist der DDR. Und der sagte, ja, du hast ja nur jetzt schon längere Zeit keinen Film gemacht, was ist denn los? Und dann hat Heiner eben erzählt, dass es einen Haufen Widerstände gibt und dass er eben gerade an diesem Stoff dran ist. Und dann hat Adamek gesagt, naja, dann mach halt diesen Film. Und so wurde quasi über die mittlere Kader- oder Bonzen-Ebene entschieden dann von ganz oben, dass der Film gemacht wird. Mhm. Es gab aber auch während der Dreharbeiten Versuche, ins Buch oder in die Geschichte einzugreifen. Zum Beispiel der Chef des damaligen Konzerthauses am Gendarmenmarkt hat versucht, die Nachtszene, die wir da gedreht haben, mit der ewig langen Schlange der Wartenden, die sich um eine Konzertkarte reißen, zu verhindern. Dann gibt es eine Szene, wo man Skinhead sieht in der S-Bahn. Und da hat auch der S-Bahn-Chef von Ost-Berlin versucht zu intervenieren. Aber Heiner Karow hat sich da gegen die Zensur sehr gut durchgesetzt und hat gesagt, der Film kommt so oder kommt gar nicht. Dann kam natürlich auch noch dazu, dass 89 schon Bewegung in der DDR war. Das war zu spüren. Es gab Gorbatschow, es gab Danzig. Und es war einfach fällig, dass eine Veränderung stattfindet. Das spürte man 89 schon, dass sie natürlich so radikal dann kam und so banal wie am 9. November, das konnte keiner ahnen. Aber es war schon zu spüren und insofern bewegte sich schon ein bisschen was und der Film wurde möglich, nachdem 3 Gutachten erstellt wurden. Also es wurden dann ein Psychologe, ein Sozialwissenschaftler und Politwissenschaftler, ein Mediziner darauf angesetzt, eben das Buch zu lesen und quasi den DDR-Oberen nochmal über ein Gutachten zu vermitteln, wie relevant und wichtig dieser Film ist. Mhm.
Wie kamst denn du selbst zu dem Projekt?
Eine Freundin von mir, also ich war damals in Frankfurt an der Oder am Theater und eine Freundin, die dort arbeitete, war eng befreundet mit dem Drehbuchautoren des Films, dem Wolfram Witt. Und sie erzählte mir sehr zeitig von dem Drehbuch und auch, dass eben Heiner Karow und Wolfram Witt an diesem Stoff arbeiten. Und sagte einfach, also das wäre ja eigentlich toll, eigentlich müsstest du diesen Film spielen. Und als ich das hörte, fand ich das auch. Weil es natürlich überfällig war, dass so ein Film kommt und ich das natürlich als Absolvent der Schauspielschule gerne gespielt hätte. Mhm. Und so kam es, dass der Drehbuchautor mich auf der Bühne gesehen hat dann und mich dem Heiner Karow vorgeschlagen hat fürs Casting. Und dann habe ich ganz normal 3 Castingrunden gemacht für den Film. Ich war der Erste beim Casting für die Rolle und bin es dann auch geblieben. Aber es gab ein weiteres Casting dann mit der Dagmar Manzel, wo Karow dann checken wollte, ob Dagmar Manzel und ich halt zusammenpassen als Paar. Und dann gab es ein weiteres Casting mit dem Dirk Kummer, der ja bis dahin eigentlich nur Regieassistent war des Films. Mhm. Er war Meisterschüler bei Heiner Karow für Filmregie und war halt 2. Regieassistent und hat Ansprechpartner gemacht während der Castings. Und dann hat Heiner irgendwie gemeint, er findet niemand Besseren für diese Rolle und hat dann nochmal ein Casting gemacht, speziell für Dirk mit mir. Mhm. Und nach dem 3. war es dann entschieden, dass ich den Film spielen werde.
Also war es dann noch ziemlich sofort auch klar, das möchtest du auch gerne mal machen, weil das ist ja auch ein heikles Thema und vielleicht für einen Schauspieler überlegt man sich ja oftmals auch, ja, will ich da vielleicht festgelegt werden auf die Rolle oder nicht? Hast du da ein bisschen Sorgen gehabt erst oder war das sofort klar dann?
Also ich wollte den Film unbedingt machen, weil es eine wunderschöne Liebesgeschichte war, die ja über das Thema Homosexualität in dem Sinne hinausging. Mhm. Und Heiner Karow war einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Regisseur in der DDR, der großartige, auch politisch relevante Filme gedreht hat. Und natürlich ist es für einen Absolventen der Schule eine große Ehre. Also bei dem hätte ich sogar ein Tablett also durchs Bild getragen, einfach nur um dabei zu sein. Und das war natürlich auf der einen Seite ein Ritterschlag. Zum anderen dachte ich, ich bin Schauspieler. Also Hannibal Lecter ist ja auch nicht vorher in der Pathologie essen gegangen, bevor Schweigen der Lämmer gedreht wurde. Und insofern dachte ich, das ist jetzt mal egal. Und ich hatte nur eben eine Sache. Ich habe mit meinen Eltern im Vorfeld gesprochen und sagte, ihr müsst wissen, wenn ich diesen Film drehe, dass es Fragen geben wird von Nachbarn, von Freunden, von Kollegen. Und das haben beide abgenickt. Und meine Mutter sagte dann einfach nur, ach, das ist eine sehr gute Gelegenheit, so den Freundeskreis auszusieben. Also zu schauen, wer wirklich Freund ist oder wer nur so tut.
Ja, man wählt ja für die Drehorte durchaus auch reale Schwulenlokale und Treffpunkte. Wollte man bewusst damit die Szene auch ein bisschen in das Projekt einbinden?
Nee, also der Gedanke von Hannah Caro war, den Film so authentisch, wie es nur irgend geht, zu machen. Und eben auch der Community in Ost-Berlin die Möglichkeit geben, Gesicht zu zeigen. Und deswegen gab es im Vorfeld schon eben Zettel, die dann in den Kneipen verteilt wurden, wo über die Dreharbeiten informiert wurde und eben die Community aufgefordert wurde, wer Lust hat, kann gerne an dem Film mitwirken. Und da haben sich sehr, sehr viele gemeldet und dadurch ist der Film natürlich schon, was die Kneipenszenen und oder beziehungsweise die Kleindarsteller in den Kneipenszenen anbelangt, sehr authentisch. Und die Szenen beim Cruising, die sind halt original an der Stelle gedreht, wo es eben auch in echt Cruising gab. Und insofern ist der Film wirklich, was die Szene anbelangt, sehr, sehr authentisch. Natürlich dann nochmal künstlerisch überhöht. Also Fasching wurde jetzt nicht derart prätentiös gefeiert, so wie es im Film gezeigt wird. Aber das ist ja dann filmische Freiheit.
Ich las auch, dass die Szene in der Wohnung, in der realen Wohnung einer bekannten Persönlichkeit gedreht wurde. Es war die Privatwohnung des Politikers Lothar Bisky. Wie kam das zustande?
Naja, Lothar Bisky hat ja an der Hochschule für Film und Fernsehen gearbeitet in Potsdam-Babelsberg als Rektor und als Dozent und war mit Heiner eng befreundet. Und eine Szene, die ich da mit meiner Filmmutter Walli Schmidt drehe, ist tatsächlich in der Wohnung von Lothar Bisky gedreht worden. Aber einfach nur, weil die beiden halt eng befreundet waren und da musste man nichts bauen und nichts herstellen und deswegen hat Lothar dann gesagt, ja, na, dann nimm doch gleich meine Wohnung für diese eine Szene.
Ja, und wir sagten es ja schon, der Tag der Welturführung war ja dann der 9. November 1989 und wurde ja doppelt denkwürdig. Wie hast denn du das wahrgenommen? War das Publikum, das ja in Scharen anwesend war, hin und her gerissen, welches Ereignis sie nun miterleben wollten oder drang die Kunde vom Mauerfall erst während der Vorstellung durch?
Na, bei mir war es so, dass ich zur ersten Vorführung des Filmes gar nicht da war. Es gab ja zwei Premieren wegen des großen Andrangs. Ich hatte parallel eine Veranstaltung im Palast der Republik, wo ich den Messias also mit aufgeführt habe von Händel, also gesungen habe und dann erst quasi nach der Premiere dann von einem Fahrer abgeholt wurde und zum Kino gefahren bin und quasi im Kino angekommen bin, als der Film das erste Mal gelaufen war und gerade der Applaus lief. Insofern kann ich also über die Stimmung im Kino bei der ersten Aufführung gar nichts sagen. Ich wusste natürlich auch nichts, weil ich auf der Bühne stand. Und erst als wir dann auf die Bühne gegangen sind zum Verbeugen, kam Dagmar Manzel, die auch parallel gespielt hatte am Deutschen Theater, und sagte, irgendwas hätte sie gehört, dass die Mauer offen ist. Und wir haben dann alle gesagt, naja, und ich bin der Kaiser von China. Und dann war die Vorführung des Films zum zweiten Mal. Währenddessen war eine Pressekonferenz, Publikumsgespräch. Und das fand statt in dem großen Foyer des Kino International mit den riesigen Fenstern. Und da haben wir halt dann runterschauen können auf die Karl-Marx-Allee und gesehen, dass da eine Trabi und Skoda und Wartburg-Lawine sich Richtung Westen bewegte. Und da haben wir dann langsam realisiert, was passiert war. Ich weiß allerdings nicht, ob das Publikum in der zweiten Vorstellung wirklich schon eine Ahnung hatte, was draußen vor sich geht. Wir sind dann nach der Vorführung in den Burgfrieden gefahren, in die Kneipe, in der wir auch viel gedreht hatten. Und da standen dann schon die Ersten, die uns eben erzählt haben, es war auch ein Freund von uns da, den wir ein paar Wochen vorher tränenreich in den Westen verabschiedet hatten, weil sein Ausreiseantrag genehmigt worden war. Und wir dachten, den sehen wir erst wieder, wenn wir alle Rentner sind. Und der stand plötzlich auch da. Es gab ja in dieser Nacht nicht nur Bewegung von Ost nach West, sondern auch umgekehrt. Und ich bin dann erst nachts um 3:30 zur Bonheimer Brücke gelaufen, um mich zu überzeugen, was da passiert war. Bin aber nicht in den Westen gefahren dann weiter, sondern bin brav nach Hause, weil der Tag war emotional schon so kaum zu ertragen.
Das glaube ich, ja. Dass überhaupt so voll war in dem Kino an sich jetzt mal, unabhängig vom Mauerfall und ähnliches, woran lag das eigentlich? Gab es da einen riesigen Hype? War das in den Medien überall drin oder war das in der Szene einfach sehr bekannt, dass es da Film gedreht worden ist?
Es war zum einen sehr bekannt. Es gab auch eine Vorführung anlässlich des 60. Geburtstages von Hanna Caro in der Akademie der Künste, die schon sehr, sehr stark frequentiert war, also komplett ausverkauft. Und natürlich waren alle Beteiligten gespannt, wie der Film nun geworden ist. Mhm. Und zum anderen gab es aber auch Veröffentlichungen in dem Filmmagazin der DDR, Filmspiegel hieß das, und im Ankündigungsheft vom Progress Filmverleih. Und da waren größere Artikel drin und auch in anderen Illustrierten. Und das war dann so die Zeit, wo ich zum ersten Mal Covergirl war.
Ja, und obwohl der Film ja jetzt 30 Jahre alt oder jung ist, ist er noch immer ein Meilenstein in den schwulen Kreisen und ein Kultfilm mehr oder weniger, obwohl es ja viele andere queere Filme dann halt seitdem gab. Ein anderer ist vielleicht noch Westler, der praktisch ein Film aus der Perspektive eher des Westens war. Was macht ein Coming-out in deinen Augen so zeitlos? Er ist ja nicht nur beim schwulen Publikum erfolgreich gewesen.
Ich denke, das liegt an der Art und Weise der Erzählung, weil ich war natürlich mit dem Film bis zum heutigen Tag auf zig Festivals, habe sehr, sehr viele queere Filme gesehen. Und es gibt ja doch eine große Anzahl queerer Filme, vor allem in den 90er Jahren noch, die, sage ich mal, aus dem Ghetto fürs Ghetto gemacht wurden. Mhm. Und natürlich nicht einem breiten Publikum die Möglichkeit gaben, sich mit der Geschichte zu identifizieren. Und der Erzählansatz in unserem Film ist halt so, dass er wirklich eine ganz, ganz breite Masse Publikum einlädt, dieser Liebesgeschichte zu folgen, die bis zum heutigen Tage funktioniert. Das merke ich ja, wenn ich damit, also ich war jetzt die letzten Jahre auch hauptsächlich in Osteuropa damit unterwegs. Und die haben einen großen Nachholbedarf. Also ich war in der Ukraine, ich war in Georgien, ich war in Russland, ich war in Sibirien, in Novosibirsk und in Leningrad damit. Und den russischen queeren Menschen geht es ja nur wesentlich schlechter, als es uns in der DDR jemals ging. Und insofern gibt es da ganz viel Nachholbedarf. Und ich merke, wie dort der Film aufgenommen wird, dass er eben nichts an seiner Strahlkraft oder an seiner Relevanz verloren hat. Und das finde ich toll. Und zum anderen kommt natürlich noch dazu, dass Coming Out ein wunderbares Zeitzeugnis ist vom Lebensgefühl in Ostberlin Ende der 80er Jahre, kurz vorm Mauerfall. Und das ist natürlich auch was die Leute reizt, weil es natürlich original gedreht wurde in der Stadt und nicht irgendwie in Filmkulissen.
So im Nachhinein betrachtet ist das Zusammenfallen der Welturführung mit dem Mauerfall, was ja nicht vorhersehbar war, eigentlich gut für den Film gewesen oder hättest du dir die beiden Ereignisse trotzdem lieber getrennt gewünscht?
Ich fand das gut, weil ein Zuschauer, der in der ersten Premiere des Films war, sagte so treffend, so wie begeistert er ist von dem Film, und er sagt, die ganze DDR braucht ein Coming Out, und das hat sie in der Nacht gehabt, und insofern ist es natürlich ein wunderbarer Streich des Schicksals, dass diese beiden Ereignisse an einem Abend stattfanden. Und zum anderen ist es natürlich für unseren Film auch schön, weil wir haben also zum 20-jährigen Mauerfall-Jubiläum und zum 30-jährigen werden wir jetzt auch wieder eine große Party machen. Also das ist halt verkoppelt miteinander und wird auch wahrscheinlich immer so bleiben. Und ich merke dann halt auch bei Interviewanfragen, dass es gerade in Jubiläumsjahren dann immer sich da sehr viele drum drängeln, die eben den Film zeigen wollen und Interviews wollen und die alten Geschichten nochmal hören.
Hast du also demnach auch noch viel Kontakt noch mit den Leuten, mit denen du gedreht hast damals?
Naja, mit denen, die noch am Leben sind. Es sind ja leider schon sehr viele verstorben. Der Regisseur ist verstorben. Vor ein paar Monaten ist der Kameramann Martin Schlesinger verstorben, was mich sehr traurig gemacht hat. Und einige Darsteller sind ja schon länger unter der Erde. Und insofern ist es für mich, wenn ich den Film sehe, auch immer so wie eine Gedenkveranstaltung an all die Leute, die halt nicht mehr unter uns weilen. Aber ansonsten habe ich natürlich engen Kontakt über all die Jahre zu Dagmar Manzel. Also auch wenn wir jetzt erst im vergangenen Jahr nach fast 30 Jahren wieder gemeinsam vor der Kamera standen, haben wir uns natürlich zwischenzeitlich im Theater besucht und gesehen und haben unsere Freundschaft da gepflegt. Und genauso mit dem Dirk Kummer, der ist ja mittlerweile ein erfolgreicher Filmregisseur, hat einen wunderschönen Film gemacht, Zuckersand, für den er eine ganze Reihe Preise bekommen hat. und dreht fleißig Filme fürs Fernsehen. Und mit dem habe ich natürlich auch nach wie vor einen sehr engen Kontakt und habe auch in seinem Erstling mitgespielt, in seinem ersten 90-minütigen Spielfilm fürs Fernsehen war ich auch dabei. Und da gibt es schon noch einige. Oder Wally Schmidt zum Beispiel, die sehe ich auch immer mal. Ja, oder ja, Quistik, Michael Quistik, wenn wir uns irgendwo treffen. Also da gibt es schon natürlich noch Kontakt.
Und ich erwähne es anfangs ja schon, im Moment ist ja ein anderer Film bei dir auch sehr aktuell, der jetzt gut reinpasst. Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester. Und wie es der Zufall will, spielt nicht nur Axel Prahl mit, sondern deine Filmpartnerin ist darin auch Dagmar Mansel, eben deine Freundin aus dem aus Coming Out. Ist das das erste Zusammentreffen vor der Kamera dann wieder gewesen oder habt ihr zwischendrin schon mal zusammengearbeitet?
Das war wirklich nach Coming Out zum ersten Mal wieder, dass wir gemeinsam vor der Kamera standen.
Und du spielst da jetzt auch wieder eine schwule Rolle in dem Film?
Ja. Das war aber der Geschichte geschuldet, weil die Geschichte hat ein mit mir befreundeter Regisseur und Drehbuchautor geschrieben und gemacht. Und ich mag seine Filme sehr, sehr, sehr gerne. Ingo Raspar ist sein Name. Mhm. Und der hat das Drehbuch geschrieben und die Regie gemacht zum Film. Er hat auch schon davor einen wunderbaren Fernsehfilm mit Dagmar Mantel gemacht, Besuch für Emma. Mhm. War ein sehr erfolgreicher, wunderschöner Film. Und ich mag die Art und Weise, wie er Geschichten erzählt. Und insofern war es mir dann egal, da also mal wieder eine schwule Rolle zu spielen oder nicht. Also ich mag einfach die Geschichten, die Ingo Raspar schreibt und wie er sie erzählt. Mhm. Und das ist sehr berührend, sehr komisch. Und so ist dieser Film auch geworden, der jetzt nicht mehr heißt Die schönste Kuh meiner Schwester, sondern Die schönste Kuh Brandenburgs.
Ah, okay. Und um was geht's denn da ganz kurz?
Ja, das ist ein Geschwisterpaar, was eben gespielt wird von Dagmar Mantel und Axel Prahl, die einen Bauernhof erben. Der Sohn ist halt als Pilot unterwegs. Sie hat immer am Hof gelebt und will den halt nach dem Tod des Vaters weiterführen. Und ihre Lieblingskuh Gloria wird gehegt und gepflegt und mit Haarspray aufgetupft und eben von einer Tierschau zur nächsten geschickt. Und sie gewinnt halt Preise mit der Kuh. Und dann kommt plötzlich der Bruder halt zurück. Und es entspinnt sich eine Geschichte, die die beiden wieder näher aneinander führt, die sich also über Jahre aus den Augen verloren hatten. Und dann werden eben so die einen oder anderen Geschichten und auch Geheimnisse eben offenbar innerhalb der Geschichte.
Mhm. Wann wird der Film zu sehen sein und wo, im Fernsehen oder fürs Kino?
Es gibt leider noch keinen Sendetermin. Also es gab eine Vorabaufführung beim Hamburger Filmfestival. Aber der genaue Sendetermin steht leider noch nicht fest. Also wir rechnen damit, dass er vielleicht im frühen Herbst dann läuft.
Was sind ansonsten gerade Projekte, an denen du arbeitest und über die du auch sprechen kannst und möchtest?
Na, im Moment spiele ich immer noch Vorstellungen vom Stück Miss Daisy und ihr Chauffeur, auch im kleinen Theater wieder. Mhm. Da spielt den Chauffeur der Pierre Sanusi Bliss, den ja viele kennen von Der Alte. Das hat er ja 18 Jahre lang gedreht. Und die Miss Daisy spielt Ute Lubosch, eine wunderbare Schauspielerin, die zu DDR-Zeiten sehr, sehr viel Film und Fernsehen gemacht hat. In den letzten Jahren weniger, weil sie hauptsächlich als Schauspielprofessorin arbeitet. Und ich spiele den Sohn von ihr. Und das läuft sehr, sehr gut. Also wir sind fast immer ausverkauft und es macht unglaublich großen Spaß, mit den beiden auf der Bühne zu stehen und diese Geschichte zu erzählen, die auch nichts an Aktualität verliert. Ganz im Gegenteil, also jetzt mit wachsendem Rassismus und Populismus und so weiter ist das ja ein unglaublich wichtiger Stoff, wenn es darum geht, eben Vielfältigkeit zu zeigen. Und drehe ich jetzt ab nächste Woche halt wieder mal für eine Folge von Notruf Hafenkante und ja, das sind so jetzt die ganz aktuellen Sachen. Okay. Und dann im Mai, Juni fange ich an zu inszenieren. Ich arbeite ja auch als Regisseur, Theaterregisseur und bin seit Jahren dem Schlossfestival in Nersen, das ist um die Ecke von Düsseldorf, sehr verbunden und habe da schon inszeniert und auch gespielt. Mhm. Und da werde ich in diesem Sommer auch wieder ein Stück inszenieren.
Ja, ein Coming Out, wir haben es schon gesagt, wird ja 30 Jahre am 9. November. Gibt es da schon ganz offizielle Jubiläumsfestivitäten darüber, also Veranstaltungen, die man sich vormerken sollte? Oder?
Nee, es gibt am 30. Am 7. Oktober, nee, 3. Oktober, 3. Oktober mache ich ein Konzert. Das ist jetzt 2 Jahre alt, dieses Konzertprogramm, was ich mache. Da singe ich Texte von Werner Kamer, der eben sehr bekannt ist als der Textautor für die Gruppe Silly, mit der jetzt eben Anna Loos unterwegs war. Und Werner Kamer hat viele Jahre für Silly geschrieben, also Jahrzehnte eigentlich, seit es die gab, Ende der 70er und auch für viele andere Interpreten. Und ich habe ihm eine Hommage gewidmet zu seinem 65. Geburtstag. Und da gibt es halt auch im Jubiläumsjahr, weil das ja natürlich mit unserer DDR-Geschichte was zu tun hat. Mhm. Und auch einer seiner Songs im Film Coming Out ist, Schloh Weißer Tag heißt der Titel. Und deswegen gibt es halt dieses Jubiläumskonzert am 3. Oktober in der Wabe in Berlin. Und am 9. November ist geplant ein Fest mit einer Aufführung von Coming Out wieder im Kino International, wo die Premiere war. Da wird es so eine Dreiviertelstunde Programm geben und dann wird der Film gezeigt, moderiert wieder von Knut Elsermann von Radio 1, der uns auch seit vielen Jahren sehr verbunden ist und die Moderation der Jubiläumsveranstaltung immer übernimmt. Und da freue ich mich sehr drauf. Das wird natürlich auch wieder ein Abend sein, wo hoffentlich sehr viele auch aus dem damaligen Team wieder mit dabei sind und mit uns feiern.
Ja, und hier in Freiburg steht der Film dieses Jahr bei dem ältesten noch existierenden Filmfestival Deutschlands auf dem Programm der Schwulen Filmwoche. Das heißt, es gibt auch hier die Gelegenheit, diesen besonderen Meilenstein der schwulen Filmgeschichte erneut im großen Kino erleben zu können. Ja, Matthias, wir bedanken uns für das Gespräch und wünschen dir für alle Projekte viel Glück. Schön, dass du heute Zeit gehabt hast für uns.
Ja, danke schön. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und wünsche natürlich der Schwulen Filmwoche von Herzen toi 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 und mögen die Zuschauer strömen.
Das hoffen wir auch, ja. Ja, das war Matthias Freihoff, der in dem Film Coming Out vor 30 Jahren den Lehrer Philipp Klamann gespielt hat. Coming Out könnt ihr in Freiburg anlässlich der Schwulen Filmwoche sehen, die vom 1. bis 8. Mai 2019 im Kino Kandelhof stattfinden wird.
Hallo, ich bin Marco Kreuzpantner, Regisseur von Sommersturm und Krabbert und ihr hört die Schwule Welle bei Radio Dreieckland aus Freiburg.